Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Mein Name ist Julia Biedendorf und ich bin eine von 7 Pflegeberaterinnen des Märkischen Kreises. In diesem Podcast möchten wir Sie mitnehmen und Ihnen einen Einblick in unseren Alltag geben. So möchten wir die Pflegeberatung für Sie hörbar machen. Wir sind natürlich auch auf vielen Wegen persönlich für Sie erreichbar. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des Märkischen Kreises. Den Podcast finden Sie zusätzlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen mit regelmäßig neuen Folgen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Pflegeberatung hörbar. Mein Name ist Simone Kuhl und heute sitzen gemeinsam mit mir hier Ruth Schwarz und Julia Biedendorf. Hallo ihr beiden.
Hallo Simone. Ja,
hallo Simone.
Wir widmen uns heute einem Thema, was in der Beratung relativ häufig vorkommt, auch wenn es meist in den Beratungsgesprächen als letzten Punkt zur Sprache kommt. Das ist das Thema der Inkontinenz. Immer noch ein ganz großes Tabuthema, was aber eine hohe Bedeutung und eine hohe Beeinträchtigung der Lebensqualität im Alltag der Betroffenen haben kann, bis hin zu einem völligen sozialen Rückzug. Und Julia, wie wertest du das Thema? Also welchen Stellenwert hat das Thema in deiner Beratung?
Also das Thema ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr präsentes Thema, aber wie du gerade schon gesagt hast, es wird gerne so am Rand oder ganz zuletzt angesprochen, weil es ist sehr schambelastet. Die meisten Menschen schämen sich dafür, wenn es um das Thema Inkontinenz geht. Ich habe den Eindruck, dass das bei Männern noch etwas mehr schambehaftet ist. Vielleicht zu Beginn einfach mal ganz klar zu sagen, niemand muss sich dafür schämen. Das lasse ich jetzt einfach erstmal so stehen. Vielleicht sage ich mal mit einem Satz erstmal, was ist eine Inkontinenz überhaupt? Eine Inkontinenz ganz platt und kurz gesagt ist einfach die Unfähigkeit, Urin oder Stuhl gänzlich oder auch in Tröpfchenform zu halten. Das heißt, ohne dass ich es möchte, verliere ich Harn oder Stuhl.
Ruth, hast du eine Erklärung vielleicht dafür, warum man sich nicht traut? Also wir sprechen inzwischen ja in unserer Gesellschaft über fast alles. Begegnet dir das Thema in deinen Beratungen genauso häufig?
Ja, also vor allem, wenn man bei der Begutachtungsvorbereitung kommt, man ja unweigerlich auch dazu in dem Modul 4. Und dann ist das schon immer so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht darüber sprechen und es ist schwierig. Und warum das so schambehaftet ist, kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Jeder Mensch sagt oft, ja, ich muss mal eben zur Toilette, wenn er irgendeine Gruppe verlässt oder sonst was. Aber dass man dann irgendwann zugibt, dass man Probleme damit hat, das ist schon eine gute Frage, warum das so schambehaftet ist.
Und eigentlich, wie wir ja gleich noch hören werden, eigentlich ja auch schade, weil es gibt ja heutzutage tatsächlich auch viele, viele gute Möglichkeiten, dem Thema zu begegnen. Julia, was sind denn so Ursachen für eine Inkontinenz?
Also häufig spielen da mehrere Ursachen zusammen. In der Regel kann man sagen, das sind Schäden oder Störungen an Muskeln oder Nerven im Unterleib. Also bei Frauen kann das zum Beispiel nach einer Geburt einfach passieren, dass durch den Druck, den das Kind auf den unteren Bereich ausgeübt hat, dass da vielleicht eine Schädigung oder auch eine Schwäche erstmal passiert ist in den Wechseljahren. Hormonelle Umstellungen können dazu führen, dass da einfach was nicht mehr so läuft, wie es laufen soll. Bei Männern zum Beispiel ganz klassisch durch eine Prostataerkrankung, dass die einfach nach einer Prostataerkrankung den Urin nicht mehr halten können. Und im Alter ist es auch einfach eine Verschleißerscheinung, so nenne ich es mal. Also die Muskeln werden einfach schwächer. Die Muskulatur im Beckenboden und der Schließmuskel, die werden einfach ein bisschen schlaffer. Also die sind nicht mehr so stramm, wie sie am Anfang mal waren. Das passiert einfach. Häufig sind die ersten Anzeichen dafür, dass man im Alter vielleicht nachts plötzlich häufiger auf die Toilette muss, weil einfach der Druck in der Blase auf den Schließmuskel, wo auch immer, schon einfach drauf drückt, dass ich schon merke, oh, jetzt ist es doch mal eilig, ich kann das nicht mehr lange halten. Oder auch bei Stuhldrang, dass es dann doch ziemlich zügig wird, dass ich eine Toilette aufsuche. Das ist einfach so die ersten Anzeichen. Schlaganfall kann ausschlaggebend sein, eine Parkinson-Erkrankung. Also es gibt unzählige Erkrankungen, die das auch einfach innerhalb des Krankheitsbildes mit sich bringen.
Ja, und das ist auch genau das, was du gerade angesprochen hast. Also nicht nur, wenn man jetzt eben wirklich sagt, ich habe in irgendeiner Form eine organische Störung, sondern eben auch dieses nicht rechtzeitig zur Toilette zu kommen, ist streng genommen eigentlich schon eine Form der Inkontinenz, ne? Also, dass ich eben sage, ich merke zwar, dass ich zur Toilette muss, aber ich bin einfach nicht mehr so schnell, dass ich es rechtzeitig schaffe.
Ja.
Ja.
Oder bei einer Demenzerkrankung beispielsweise, dass ich vergesse, dass ich auf Toilette muss oder für mich auch die Örtlichkeit, auf der ich mein Geschäft verrichten sollte, einfach nicht mehr so nachvollziehbar oder verständlich ist wie für uns.
Oder also ich finde sie einfach nicht.
Ich finde sie nicht,
ja.
Genau.
Ja. Ja, oder eben auch die Toilette nicht als Toilette zu erkennen, ne?
Genau.
Ja.
Oder ich bin woanders oder ich habe vergessen, wo das Badezimmer ist, ne? Finde mich nicht zurecht. Das passiert auch. Ja.
Was rätst du denn, Ruth, Menschen, die dir berichten in der Beratung, dass sie eben ein Problem damit haben, Wasser oder Stuhl zu halten? Was sind so die ersten Schritte? Was sollte man eben quasi unternehmen, um so den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen, dem Problem sozusagen die Stirn zu zeigen?
Ja, also zum einen ist es natürlich, wie du gerade sagtest, zu gucken, ist es eine organische Ursache oder ist es auch eventuell sowas, dass ich nicht mehr genug Zeit habe, um zur Toilette zu kommen. Da kann ich natürlich gerade auch für nachts Hilfsmittel nutzen, dass ich mir einen Toilettenstuhl besorge, den ich nebens Bett stelle. Dann bin ich schneller an dem Ort, wo ich mein Geschäft erledigen kann. Oder ist es vielleicht auch, dass meine Toilette zu niedrig ist und ich kann nicht mehr so weit runter, dann hilft eventuell eine Toilettensitzerhöhung. Dann gibt es heute so viele Möglichkeiten der Inkontinenzversorgung an Vorlagen, die ich benutzen kann, in allen möglichen Formen und Größen, als Höschen, die überhaupt nicht auffallen oder wie eine Art Binde. Wenn ich bei Frauen bin, sind die das gewohnt zu tragen. Da gibt es aber auch extra Produkte für Männer. Und natürlich, wenn es auch nur organische Ursache ist, wäre es gut, wenn ich zum Urologen gehe, um das abzuklären, ob es eventuell auch medizinisch Hilfsmittel gibt. Teilweise auch Medikamente, die mich ein bisschen entlassen. Dann gibt's, was jede Frau kennt nach einer Geburt, das typische Beckenbodentraining, was meine Muskulatur wieder stärkt. Also da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, um Hilfe zu bekommen.
Genau, ne, damit man wirklich nochmal schauen kann, liegen organische Ursachen vor oder ist es so, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch so ein bisschen durch Wechseljahre bedingt, dass man sagt, naja, medizinisch kann ich gar nicht so groß Einfluss drauf nehmen, aber mir dann eben mit solchen Dingen behelfen können oder eben kompensieren können, wie Ruth das gerade auch erzählt hat. Was ist denn eigentlich, also wir reden über das Thema und wir sagen, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, aber wenn man dieses Thema Inkontinenzversorgung eigentlich so ein bisschen außer Acht lässt, das ist ja auch nicht ganz ohne Probleme. Was ist denn so, ich sag mal, eine Komplikation der Inkontinenz?
Also das ist, wie du schon sagst, es ist nicht so ohne. Das heißt, man sollte das Thema einfach nicht unterschätzen. Wenn ich aufgrund von Angst oder von Sorge meine Inkontinenz unbehandelt lasse, mit falschen Hilfsmitteln oder mit gar keinen Hilfsmitteln arbeiten und ich zum Beispiel immer Feuchtigkeit im Intimbereich habe, in meiner Unterwäsche oder in meinem Bett, wie auch immer, dann darf man nicht vergessen, Urin und Stuhl, die können zu erheblichen Hautschäden führen. So vielleicht ganz plastisch erklärt, es ist immer noch so bei Kindern, wenn man Kinder einfach nicht rechtzeitig wickelt, weil, glaube ich, jeder, der Kinder hat, hat schon mal so ein Po gesehen. Und das Problem haben nicht nur Kinder. Also Urin und Stuhl sind wirklich einfach auch ätzend für die Haut. Wenn unsere natürliche Hautbarriere schon geschädigt ist durch diese mangelnde Versorgung, bilden sich da Infektionen. Okay, da kann sich ein Pilz ansetzen, das kann sich super infizieren. Man sollte auf seine Haut schon aufpassen und dementsprechend auch pflegen. Wenn ich ohne Hilfsmittel arbeite oder, wie Ruth gerade sagte, den Toilettenstuhl vielleicht nicht an mein Bett schiebe, weil es mir einfach in der Optik meines Schlafzimmers nicht passt und ich habe es aber doch eilig in der Nacht, passiert es wirklich nicht selten, dass die Menschen einfach stürzen. Über Teppiche, über Stolperkanten, einfach auch aus Hast, aus der Sorge, ich muss jetzt dringend auf die Toilette, ne, aus dem Bett rausgefallen, alles schon passiert. Was für mich immer wirklich sehr dramatisch ist, und das wird wirklich unterschätzt, dass eine Inkontinenz, für die ich mich schäme und mir keine Hilfe hole, die kann zu Einsamkeit führen. Also viele Menschen ziehen sich einfach zurück aus Sorge, dass es jemand bemerkt, weil man es riechen könnte, weil man die Schutzhosen vielleicht sieht, weil man vielleicht es wo in einer fremden Umgebung nicht rechtzeitig auf Toilette schafft und die Leute vereinsamen einfach. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir das Thema in dieser Folge nochmal ansprechen, weil man kann offen darüber reden und wenn man einfach offen damit umgeht, gibt es natürlich auch unzählige Möglichkeiten, um den Zustand zu verbessern.
Mhm. Ruth, du hast gerade schon auch so das ein oder andere Hilfsmittel aufgezählt, was man so nutzen kann. Wie komme ich denn an solche Hilfsmittel überhaupt ran?
Also einmal, wenn es um die Hilfsmittel geht, wie Toilettenstuhl oder auch Toilettensitzerhöhung, da kann ich mir einfach ein Rezept beim Hausarzt holen und dann gehe ich entweder ins Sanitätshaus oder ich rufe bei meiner Krankenkasse an und frage, wie ich an das Hilfsmittel rankomme. Genauso ist es auch mit Inkontinenzmaterial. Wenn ich eine Diagnose habe, warum diese Inkontinenz besteht, kann auch mein Hausarzt oder der Urologe ein Rezept über eine Inkontinenzversorgung ausstellen. Und damit kann ich dann auch in die Apotheke oder zum Sanitätshaus gehen. Und die geben mir sozusagen eine Monatsration mit und es kann dann sein, dass ich eventuell damit nicht auskomme, dann kann ich etwas zubezahlen oder es reicht für meine Versorgung.
Und wie du schon sagtest, gerade auch heutzutage, wenn ich noch mobil bin zum Beispiel, es gibt wirklich auch mittlerweile gut aufsaugende Inkontinenzmaterialien, die man unter einer Hose, unter einer Jeans eigentlich überhaupt nicht sieht, ne? Also die man auch wirklich bequem tragen kann, also da braucht auch keiner Sorge haben, man kann trotzdem damit ganz normal am Alltag teilnehmen.
Ich finde es auch immer wichtig, dass man Menschen eigentlich auch immer so ein bisschen ermutigt zu sagen, Mensch, rufen Sie mal bei einem Hersteller an oder gehen Sie mal in eine Apotheke, damit man eben Dinge auch mal ausprobieren kann. Ganz häufig hat man kauft irgendwas und ist mit so einem Produkt unzufrieden oder man sagt, Mensch, es hält eben vielleicht nicht so trocken, wie ich das gerne möchte. Und häufig liegt's dann aber einfach daran, weil man das falsche Produkt gewählt hat und man ist, ne, ich sag mal, eher schon verzweifelt, weil man irgendwie sagt, Mensch, irgendwie taugt alles nicht. Das heißt, man kann durchaus auch in die Sanitätshäuser gehen und sich einfach auch mal so ein paar Proben holen, damit man einfach auch mal testen kann, mit welchen Mitteln man eben gut zurechtkommt.
Die Auswahl ist riesig, wie bei fast allem heutzutage. Da kann man schon mal überfordert sein. Also da so ein Gang ins Sanitätshaus, gerade wenn ich vielleicht auch eins vor Ort habe oder so, da kann man sich wirklich mal beraten lassen. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, und es gibt eben inzwischen auch Sanitätshäuser oder Apotheken, die wirklich auch Inkontinenz- oder Kontinenzberater haben, die einfach nochmal speziell geschult sind in der Beratung der Produkte und wo man da einfach auch nochmal gucken kann, dass man eben auch das richtige Hilfsmittel für sich findet. Was würdet ihr denn sagen, was könnten so Hilfestellungen auch im Alltag sein, also neben Hilfsmitteln? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass eben auch der Weg zur Toilette aufgrund einer Störung der Mobilität schon ein großes Problem sein kann. Was würdet ihr da noch so empfehlen, worauf man so links und rechts einfach noch drauf achten kann?
Also ich glaube, wenn wir in den Hausbesuch kommen, da spreche ich mal für uns alle, ist erstmal so der abscannende Blick und da fallen uns sofort Sachen auf, wie hier liegen Teppiche. Hier ein loses Tischchen, wenn ich mich an dem abstütze vielleicht oder so, da stürze ich eher damit. Licht ist immer so eine Sache, gerade nachts, wenn ich schnell aufstehen muss, ob man vielleicht mit Bewegungsmeldern arbeiten kann oder Lampen, die ich vielleicht brennen lasse im Flur, dass ich einfach auch sehe, wo ich hinlaufe, dass ich keine Stolperfallen habe, dass ich, wenn es mir hilft, die Türen einfach offen lasse, ne, dass ich einfach meinen Weg schon gehen kann und das Badezimmer auch vorbereitet habe, auch hier keine Läufer. Wenn ich eine Toilettensitzerhöhung nutze, dass die auch schon vor der Nacht auch da ist, dass ich da nicht gerade nachts anfange rumhantieren und mir irgendwas da hinzubasteln. Und wenn ich den Weg zur Toilette einfach nicht schaffe, dann kann ich mit dem Toilettenstuhl arbeiten, wie Ruta schon sagte.
Oder ich habe auch, wenn ich einen sehr strukturierten Tag habe, weiß ich ja immer, wann ich zur Toilette gehen muss. Und dass ich einfach dann, wenn ich weiß, der Weg dauert länger als früher, ein bisschen früher schon losgehe. Nicht erst, wenn ich den Druck habe, sondern ich sage, ich habe jetzt 2-3 Tassen Kaffee getrunken. Ich weiß, dass ich in einer halben Stunde zur Toilette gehen muss. Dann gehe ich schon in 25 Minuten los.
Und das ist auch schon ja eine Form von Toilettentraining, wenn ich vorausschauen, so heißt es, es nennt sich, ich finde den Begriff jetzt nicht schön, aber es nennt sich halt Toilettentraining, dass ich einfach vorausschauend auf die Toilette gehe, einfach über den Tag verteilt, wie Ruth schon sagte, ich weiß ja ungefähr, in welchen Abständen ich auf Toilette muss.
Ja,
ne?
Oder mir überhaupt auch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie häufig muss ich eigentlich zur Toilette auch gehen, ne? Also jeder kennt das, wenn ich morgens aufstehe, der erste Gang ist zur Toilette. Und über den Tag verteilt ist es ja so, dass man sagt, Mensch, so kurz nach dem Mittagessen muss ich vielleicht nochmal, also sich überhaupt mal Gedanken zu machen, vielleicht kurz zu notieren, wann sind so typische Phasen, wann ich gehen muss. und gerade eben auch, um in der Nacht vielleicht das häufige Aufstehen zu vermeiden, zum Abend hin die Trinkmenge auch nochmal etwas zu reduzieren. Wobei, was haltet denn von der Idee, das ist ja auch immer so die für viele Menschen gedachte gute Strategie, dann trinke ich einfach ein bisschen weniger.
Ich wollte gerade sagen, wo du gesagt hattest, Trinkmengen reduzieren, wollte ich sofort einspringen und sagen, bitte nur gegen Abend, also bitte die Gesamttrinkmenge am Tag auf gar keinen Fall reduzieren. Also das ist, wer uns zuhört, weiß, ne, zu welchen Sachen es dann kommen kann, denn das will ich jetzt nicht ausschmeißen. Auf jeden Fall, trinken ist wichtig, bitte. Auf die Trinkmenge am Tag achten. Es macht schon Sinn, dass man eher versucht im Vormittagsbereich oder so, dass man den Hauptteil seiner Flüssigkeitsmenge am Tag dann auch wirklich schon mal trinkt, wirklich nur gegen Abend zu reduzieren. Nicht.
Ja,
insgesamt.
War mir auch gerade sofort im Kopf. Bitte nicht komplett reduzieren, weil es ist auch so, dass es nicht umso mehr ich trinke, umso häufiger zur Toilette muss, sondern der Körper braucht die Flüssigkeit und
Klassiker auch noch, was mir dazu einfällt, Frau Biedendorf, meine Wassertablette, die nehme ich einfach nicht, weil da muss ich ja abends auch zur Toilette. Nein, bitte nicht. Also man kann das optimieren, aber die Tablette einfach nicht zu nehmen, ist keine Lösung. Also dann mit dem Arzt sprechen und sagen, zu der Uhrzeit, so die wir die jetzt haben, das ist unglücklich, wie kann man das lösen, ne, dass ich meine Entwässerungstablette zum anderen Zeitpunkt vielleicht nehme oder früher, aber bitte nicht einfach weglassen.
Mhm. Ja. Ja, wie wir sehen, ein weites Thema. Und ich denke, dass eben vielleicht auch der ein oder andere gar nicht vermutet hat, dass das so ein komplexes und umfangreiches Thema ist. Von daher auch hier wieder der Hinweis, haben Sie Fragen zum Thema oder brauchen Sie Beratung zum Thema, melden Sie sich gern bei uns, wir helfen Ihnen weiter. Euch beiden vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge.
Danke dir.
Danke, Simone.
Das war Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Informationen zu den Inhalten und Themen der Pflegeberatung erhalten Sie auch auf der Homepage des Märkischen Kreises unter dem Stichwort Pflegeberatung. Unser Pflegeinfotelefon erreichen Sie unter der Nummer 02352 966 4x7. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an pflegeberatung@märkischer-kreis.de. Diesen Podcast finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und können ihn dort gerne abonnieren. Bis zur nächsten Folge.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.